ARD. SWR Kultur. Forum.
Wenn Hitze zur Bedrohung wird, wie können wir uns schützen? Mit Gregor Papscher Mikrofon. Mir ist ein neues Wort begegnet. Katastrophendemenz. Davon hat neulich die Berliner Stadtarchitektin Svenja Binz gesprochen. Sie stellt fest, dass schlechte Nachrichten für kurze Zeit unser Interesse finden. Danach vergessen wir sie wieder. Und genau so, sagt sie, ist das auch mit den steigenden Temperaturen, die uns langfristig gefährlich werden können, wir das aber nicht wahrhaben wollen, wenn es draußen wieder regnet. Dabei gehen Temperaturen jenseits der 30 Grad nicht nur aufs Gemüt, auf die Konzentration, sondern vor allem an die Gesundheit. Hitze, wie in den vergangenen Wochen, bringt uns um den Schlaf. Sie trifft alle, aber ganz besonders Kinder und ältere Menschen. Extreme Temperaturen als Folge des Klimawandels werden in Zukunft häufiger auftreten, versichern die Experten. Wie können wir uns also schützen? Vor 2 Jahren wurde ein nationaler Hitzeschutzplan ins Leben gerufen. Was ist seither geschehen? Was kann die Politik, was können wir selbst präventiv tun? Darüber sprechen wir in diesem Forum hier bei SWR Kultur. Und ich begrüße Dr. Claudia Treidel-Hoffmann, Umweltmedizinerin und Professorin am Universitätsklinikum Augsburg. Außerdem ist sie Direktorin des Instituts für Umweltmedizin bei Helmholtz Munich. Aus Berlin zugeschaltet ist Max Bürk-Gemassmer, auch er Arzt und im Vorstand der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und bei uns ist der Meteorologe und Klimaforscher Dr. Hans Schipper. Er leitet das Süddeutsche Klimabüro am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Herr Schipper, Katastrophendemenz. Ist unser Umgang mit den Folgen des Klimawandels damit gut beschrieben?
Zum Teil ja, zum Teil natürlich auch nicht. Klar ist es so, dass wenn wir Katastrophe erlebt haben und wir ein paar Jahre warten, dann vergisst man das schnell. Man sieht es sehr stark bei Hochwasserereignissen, dass dann doch wieder gebaut wird in Bereichen, wo man nicht bauen sollte. Und irgendwann gewöhnt man sich auch ein wenig an solche hohe Temperaturen, wenn es jetzt um Hitze geht. Also ein Sommer, wie wir vor viele Jahre hatten, in 2003 beispielsweise, war damals eine ganz große Katastrophe sozusagen. Aber in den letzten Jahren erwartet man fast in jedem Sommer, dass es fast wieder so heiß wird, weil sonst wäre es keine richtige Sommer.
Sie beraten Kommunen in Sachen Hitzeschutz, zum Beispiel am Kaiserstuhl bei Freiburg, davon werden Sie uns gleich erzählen. Haben solche Anfragen in den letzten Jahren zugenommen? Wie sehr wird Ihr Rat gesucht?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat zugenommen. Ich denke, sehr viele Kommunen sind inzwischen bewusst, dass sich sehr viele Änderungen tun, nicht nur im Temperaturbereich, sondern auch beim Niederschlag zum Beispiel. Und da suchen sie Rat. Und sie haben natürlich begrenzte Mittel und möchte gerne wissen, wie sie am effizientesten und effektivsten zu Anpassungsmaßnahmen kommen können.
Frau Treidel-Hoffmann, in Südeuropa brennen seit Wochen die Wälder. In Spanien gibt es allein im August bisher mehr als 1000 Hitzetote. Und hier in Deutschland regnet es gerade Bindfäden. Macht das Katastrophendemenz irgendwie nachvollziehbar?
Ja, es ist halt immer so, dass was wir spüren, das vergessen wir auch manchmal. Das ist diese Katastrophendemenz, die ich als Ausdruck sehr, sehr spannend finde. Aber das ist wirklich so. Wenn es dann heiß ist, dann klagen wir. Aber sobald es dann regnet, dann klagen wir auch wieder. Und das ist auch ein Stück weit das Problem, was wir eben bei der Umsetzung auch haben, dass wir vergessen, wie es ist und dann auch die Umsetzung wieder vergessen.
Sie sind Ärztin, Umweltmedizinerin, kurz schon mal angedeutet. Brauchen wir mehr Regeln, wie wir uns bei Hitze verhalten sollen, oder ist Gesundheitskompetenz Privatsache?
Ich glaube, Gesundheitskompetenz ist natürlich hochprivat, aber sie muss geleitet sein. Also wir müssen auch die Menschen befähigen dafür, dass sie diese Kompetenz entwickeln. Insofern würde ich weniger von Regeln sprechen als von Education, von Schulung und einfach auch klar machen, dass es hier nicht um Regeln geht, die uns beschränken oder beschneiden, sondern es geht wirklich um Regeln, die uns unsere Gesundheit erhalten oder unsere Gesundheit zurückbringen. Es ist wirklich der Schutz des Lebens und der Schutz der Gesundheit. Und darum und nur darum geht es.
Herr Bürk-Gemassmer, kaum steigen die Temperaturen über 30 Grad, ist eben gerade von einer Welle die Rede. Sind wir im guten Sinne sensibler geworden für das Thema oder auch ein Stück weit alarmistisch?
Also grundsätzlich ist es sehr erfreulich, dass wir das Thema jetzt wirklich auch in den Medien haben, dass wir uns bewusst sind, dass Hitzewellen gefährlich sind. Was wir im Moment erleben, ist aber schon, sagen wir, an der Kippe. Ich glaube, es ist schon gut, dass wir immer wieder auch mal in den Mittelmeerraum blicken, nach Frankreich blicken und schauen, was wirklich eine ernste, gefährliche Hitzewelle ist. Und jetzt Phasen, wo es mal 32 Grad hat oder 35 Grad hat, nicht dramatisieren. Mhm. Also ich glaube, wir brauchen einen nüchternen Umgang mit einer wirklich realen Gefahr. Und wir müssen ein bisschen in die Zukunft blicken. Das wird härter und Deutschland hat bisher Glück gehabt. Und wir brauchen aber dringend vorbeugenden Hitzeschutz, wenn wir irgendwann, und das ist sehr wahrscheinlich, dass wir das bekommen, massive Hitzewellen bekommen, die mit hohen Temperaturen, deutlich höheren Temperaturen als bisher da sind und die auch lange anhalten können. Und dafür ist Deutschland überhaupt nicht gerüstet.
So, vielleicht ein paar Zahlen, die unser Thema ganz gut illustrieren. Es gibt immer mehr heiße Tage im Jahr, Tage, an denen es im Bundesdurchschnitt mindestens 30 Grad heiß ist. In den 50er Jahren waren das 3,5 Tage im Jahr, in den 90er Jahren schon knapp 9 und in den Extremjahren 2018, 19 schon 20 Tage. Gleichzeitig sagen uns die Meteorologen, nimmt die Intensität zu. Hitze also über mehrere Tage oder gar Wochen, das sind dann, wie Herr Böckmann-Massmer eben sagte, das sind dann eben Hitzewellen. Und auf solche Hitzewellen, Herr Schipper, müssen wir uns künftig regelmäßig einstellen, so verstehe ich Sie auch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist ganz klar, dass der durchschnittliche globale Temperatur zunimmt und da quasi daran gekoppelt haben wir unser regionales Klima in Deutschland. Und wir sind wirklich keine Insel der Glückseligen hier in Europa und in Deutschland. Also wenn man das globale Mittel anschaut, dann sind wir zwar bei knapp 1,5 Grad und einzelne Jahre jetzt schon bei 1,5 Grad im Mittel. Durchschnittsanstieg, aber wenn wir Deutschland anschauen, sind wir schon drüber und auch wenn wir vor allem in Süddeutschland anschauen, noch Richtung 2 Grad schon. Und so sieht man das auch, wenn man da bedenkt, dass die Extreme damit mit dem Mittelmeer zusammenhängen, dass das gesamte Feld von Temperaturen sozusagen nach oben verschiebt, nehmen auch zwangsläufig die Extremen zu. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass im Klimawandel es viel mehr Extreme geben wird. Also sozusagen früher gab es auch mal kalte und warme Temperaturen. Das wird es in Zukunft ja auch geben. Aber die Spannbreite zwischen kalt und warm wird zunehmen. Mhm. Das heißt, wenn wir das nicht nur das Mittel verschieben, sondern auch die Spannbreite erhöhen, ist vor allem an die obere Grenze, weil die hohen Temperaturen nimmt dann überproportional zu. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben. Also es ist nicht nur die Mitteltemperatur, die vielleicht in ein paar Grad nicht so viel erstmal Spannendes hergibt, sozusagen 1,5, 2 Grad hört sich nicht so viel an. Aber gerade die extreme hohe Temperatur, die zunehmen, überproportional zunehmen, ist das Problem.
Was macht das mit uns, Frau Treidel-Hoffmann? Von Ihnen stammt genau. Das Buch, ne? Darauf wollte ich kurz hinweisen, zum Thema überhitzt, die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit, was wir tun können, was können wir tun, beziehungsweise wir unterschätzen offenbar immer noch die Folgen, die der Klimawandel auf unsere Gesundheit hat, ja?
Ja, genau. Und was wir eben auch in dem Buch schreiben, die Katja Trippel und ich, ist Folgendes, dass es eben nicht nur die Hitze ist, sondern es ist dieses Systemische. Das heißt also, es sind genau diese Extreme der Hitze, aber es sind auch die extremen Wetterereignisse. Ganz konkret aus unserer aktuellen Forschung können wir zeigen, dass es eben auch eben diese Schwankungen sind, dass wir eben auch durch das Extremwetter, auch extremer Regen kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Und es sind gerade diese Schwankungen, die besonders chronisch Kranken, und das sind jetzt Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind Menschen mit Lungenerkrankungen, aber es sind auch Menschen mit Erkrankungen des Nervensystems, Demenz, Multiple Sklerose, das sind alles Erkrankungen, die während dieser Extremwetterereignisse sich verschlechtern. Mhm. Und das ist eine Problematik, die wir sehen. Das heißt also, wir dürfen nicht nur die Hitze sehen, sondern wir müssen die Schwankungen sehen, wir müssen die Hitzeperioden sehen. Und dann noch der nächste Punkt. Wenn wir jetzt mal über die Städte nachdenken, was haben wir denn in den Städten? Nicht nur die Hitze, sondern in den Städten haben wir dann ja auch den Individualverkehr. Das heißt, wir haben die ganzen Autos, die da rumfahren. Übrigens auch E-Autos machen ultrafeine Partikel. Das heißt also, gerade im Sommer entwickelt sich so eine Stadt auch zu einem Chemiebaukasten. Ja, da haben wir alle möglichen Chemikalien in der Luft, die dann unsere Schleimhäute, unsere Haut alles schädigt und uns dann noch empfänglicher machen für chronisch entzündliche Erkrankungen. Mhm. Also mein Punkt ist, systemisch denken und diese ganzen Effekte zu sehen. Und wir sprechen heute über Hitze, aber wie gesagt, auch in meinem Buch schreibe ich Infektionen, Pollen. Es geht weit darüber hinaus.
Da würde mich jetzt kurz interessieren, Frau Treidel-Hoffmann, oder vielleicht auch Herr Bürk-Gemassmer, wer darauf antworten will. Wir senden ja hier hauptsächlich im Südwesten Deutschlands, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Das ist eine Region, in der Hitze vielleicht noch mal stärker zum Problem werden kann. Noch dazu, wenn es wie in Freiburg, in Mannheim oder im Stuttgarter Kessel auch mal schwül wird. Sind die Menschen im Süden Deutschlands einem besonderen Gesundheitsrisiko ausgesetzt? Noch mal mehr als anderswo?
Also vielleicht starte ich ganz kurz. Also es ist natürlich so, dass wenn die Städte entsprechend nicht vorbereitet sind und wir haben in Deutschland wenige Städte, die wirklich auf die Hitze vorbereitet sind, weil wir auch heute immer noch so bauen, als ob wir im letzten Jahrtausend leben würden. Und ja, das stimmt. Und es kommt eben hinzu, dass mit der Hitze auch die Trockenheit kommt. Und die Trockenheit ist gerade etwas, was natürlich gerade in Franken ein Riesenproblem ist. Wir haben gerade vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderung ein Wassergutachten geschrieben. Ich kann wirklich jeder Hörerin, jedem Hörer nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Weil das macht es auch wieder klar, wie systemisch das Thema ist, dass auch gerade mit der Hitze die Trockenheit kommt für die Natur. Und ja, wir leiden hier im Süden schon sehr.
Also vielleicht kann man nochmal sagen, der Oberrheingraben, also Baden-Württemberg oder rauf bis Frankfurt, ist ja besonders stark betroffen. Also wir haben sonst noch die Region Berlin-Brandenburg und sozusagen die Region entlang der Donau, die stark betroffen sind. Aber speziell der Oberrheingraben ist sehr, sehr stark betroffen. Und deswegen ist dort, glaube ich, auch die Hitzewahrnehmung auch schon einen Schritt weiter als in anderen Teilen Deutschlands. Und was ich nochmal betonen will, ist diese extremen Ausschläge. Wir müssen mit sprunghaften Geschehnissen rechnen. Die haben wir zum Glück bisher nicht haben. Aber wenn wir jetzt auf die Katastrophe im Ahrtal gucken, ja, das ist ja die Kehrseite sozusagen der Hitze, diese extremen Starkregenereignisse, dann müssen wir sehen, dass das nicht linear verläuft, sondern dass wir sprunghafte Ereignisse haben, Ausschläge in beide Richtungen haben.
Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch sehr viel mehr über die gesundheitlichen Auswirkungen sprechen von Hitze. Da lauern ja auch noch ganz andere Gefahren für den Körper, wenn die Temperaturen steigen. Neue Viren, lese ich bei Ihnen, ne? Frau Treidel-Hoffmann, die sich breit machen. Lebensmittelvergiftung, genau. Pilze und so weiter. Und noch gar nicht geredet über die seelischen Auswirkungen, ja, was sie psychisch auslösen können. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, das ist genau der Punkt. So wie wir die Effekte des Klimawandels systemisch sehen müssen, so müssen wir natürlich auch den Körper als Ganzes sehen. Das ist übrigens etwas, was die Umweltmedizin, ich bin ja von Haus aus Dermatologin und Allergologin, bin jetzt aber hauptsächlich Umweltmedizinerin. Und das ist das, was wir in der Umweltmedizin machen. Wir sehen den ganzen Körper. Und wenn jetzt eine Patientin mit Neurodermitis zu mir kommt, dann behandle ich den ganzen Körper und nicht nur die Haut. Und so sehen wir es eben auch beim Klimawandel, dass wirklich diese Veränderung des Klimawandels, die Hitze, dieser Biodiversitätsverlust, die Umweltverschmutzung, das sind Dinge, die natürlich auch zum Teil Angst machen. Das ist nicht eine Angst, die dann in Richtung Depression geht, sondern das ist, es gibt auch sogar ein Wort dafür, das heißt Solastalgie. Es gibt diese Nostalgie, dieses schwärmerisch Denken an die Vergangenheit und die Solastalgie, das ist dieses die Besorgnis darüber, dass die Natur, diese Biodiversität, dass das zurückgeht und dass das bedrückt. Ja, aber nicht in Form einer wirklich pathologischen Depression, sondern eben dieses Besorgniserregende, was man sieht. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die wirklich dadurch Zukunftsängste entwickeln. Mhm. Aber der Punkt, den ich bringe und auch immer mehr betonen möchte, ist folgender. Natürlich ist das alles sehr bedrohlich, bedrückend. Ich muss aber auch sagen, dass auch wenn Probleme exponentiell zunehmen, können auch Lösungen exponentiell zunehmen. Und deswegen ist schon etwas, was wir immer wieder bringen müssen in die Öffentlichkeit, ist, wir haben diese Hoffnung, wir haben die Möglichkeiten und wir haben auch die Möglichkeiten, hier eine noch bessere Welt für uns zu schaffen. Und diese Hoffnung, das ist das, was ich eben meinen Patientinnen und Patienten jeden Tag mitgebe für ihre Erkrankung, aber auch insgesamt für diese Klimakatastrophe. wir haben es in unseren Händen, wir können es wenden.
Dann reden wir vielleicht ein bisschen über Lösungsmöglichkeiten. Schon 2017 hat ja das Bundesumweltministerium Handlungsanweisungen zum Thema Hitzeschutz gegeben. Und dann vor 2 Jahren hat der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach sehr medienwirksam einen nationalen Hitzeschutzplan vorgestellt. Wenn man den heute googelt, findet man noch immer die 2 Jahre alten Seiten und dann tatsächlich einen nationalen Hitzeschutzplan von 2025. Aber der gilt für Österreich. Ich habe in diesem Sommer noch niemanden von einem nationalen deutschen Hitzeschutzplan reden hören. Herr Schipper, was ist denn daraus geworden? Gibt es das Projekt überhaupt noch?
Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf die systemische Ansicht von was eben gesagt wurde. Ich denke, das ist genau der Grund, dass wir verschiedene Komponenten betrachten müssen. Dann komme ich auf den Hitzeschutzplan.
Ja.
Wir haben quasi auch in der Meteorologie, in der Klimatologie in den letzten Jahrzehnten uns viel mehr offen aufgestellt für andere Bereiche. Und wir sind erstmal zu anderen Disziplinen hingegangen, wie der Hydrologie oder der Bodenkunde, weil wir gesehen haben, wir können, wenn wir Klima betrachten, nicht nur unser Wetter oder unsere Atmosphäre betrachten, sondern wir müssen die andere Erdsystemkomponente mit betrachten. Und in den letzten 10 Jahren wird viel mehr auch Richtung das Wohlbefinden der Menschen und was passiert in den Städten genau und mit der Luftqualität. Also das war ein sehr guter Punkt, so eben, dass man sagen kann, wir versuchen die verschiedenen Komponenten gemeinsam zu betrachten. Und das können wir dann auch nicht mehr alleine, sondern nur in inter- und transdisziplinäre Projekte, wo wir dann quasi die verschiedenen Komponenten mit in unsere Auswertungen von unseren Ergebnissen mit reinnehmen, damit wir quasi gemeinsam Lösungen finden für die Stadt und für das Land und bis hin zu den kleinen Kommunen. Denn Hitzeplan ist natürlich schon einiges gemacht. Natürlich nie genug aus Sicht eines Meteorologen, weil es natürlich Änderungen gibt in der Zukunft, die so schnell auf uns zukommen, die uns auch noch überraschen. Aber wenn man zum Beispiel an das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes denken, die haben das etabliert, das ist jetzt von sehr vielen Kommunen wird das genutzt, um quasi ihre Bürgerinnen und Bürger warnen zu können. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, was dabei rausgekommen ist. Die Nina-Warn-App kennen wahrscheinlich sehr viele. Auch darüber kommen immer Warnungen, wenn es große Hitze gibt. Auch wir am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Troposphärenforschung am KIT, machen gerade unsere Auswertungen auch gerade in der Richtung, um Richtung Warnung. Wie können wir unsere Ergebnisse koppeln an das Handeln der einzelnen Verwaltungen im Land und Bund?
Ist das genug? Ist das schon ein Plan, Herr Birk Gemassmer, das, was Herr Schipper jetzt gerade dargestellt hat? Man hört ja immer, Frankreich ist da schon viel weiter. Da gibt es seit 20 Jahren einen nationalen Hitzeschutzplan, der auch funktioniert. Ein Mehrstufenplan mit ganz konkreten Handlungsanweisungen. Wie ist das in Deutschland verglichen mit Frankreich?
Das ist definitiv nicht genug, was gemacht wird. Und es ist im Moment auch unklar, wie es jetzt mit der neuen Regierung weitergeht. Es gibt diesen Hitzeschutzplan für Gesundheit, der noch damals unter der Ampelkoalition gemacht wurde. Der ist aber sehr dünn und müsste dringend ausgeweitet werden und auch präzisiert werden und dann auch implementiert werden. Wir haben 2022 in Berlin ein Aktionsbündnis Hitzeschutz gegründet mit der Ärztekammer und dem Gesundheitssenat und der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit und gesagt, wir wollen das nicht mehr akzeptieren, dass Gesundheit bei diesen ganzen Planungen außen vor ist, weil der Gesundheitsbereich der Bereich ist, der am meisten sozusagen betroffen ist, wenn es Katastrophen gibt oder wenn es extreme Hitzeereignisse gibt. Das hat sich sehr schnell bundesweit ausgeweitet und eine reaktive Folge davon war ja, dass auch dieser bundesweite Hitzeschutzplan damals veröffentlicht wurde. Da muss weitergearbeitet werden und da muss dringend was passieren. Wir haben auf einer Ebene drunter eigentlich im Moment sehr gute Entwicklungen. Fast der gesamte Gesundheitsbereich beteiligt sich an den Hitzeaktionstagen, die jährlich im Moment stattfinden. Also da sind Pflegeverbände dabei, da sind Krankenhausgesellschaft dabei. Bundesärztekammer ist ein wesentlicher Koordinator dabei. Also wir haben im Moment ein sehr, sehr breites Bündnis und gerade diese interdisziplinäre Ebene rückt immer mehr ins Blickfeld. Wir haben in Berlin jetzt eine sehr enge Kooperation zwischen Ärztekammer und Architektenkammer. Wir brauchen alle Leute an Bord. Das ist eine Dimension, wo wir die Expertise unterschiedlichster Disziplinen zusammenführen müssen und zusammen reagieren müssen.
Hitzeschutz ist in Deutschland Ländersache. Es ist nicht so wie in Frankreich. Deutschland wird nicht zentralistisch regiert. Frau Treidel-Hoffmann, was müsste denn ein nationaler Notfallplan wirklich festlegen?
Ja, da haben wir natürlich durchaus auch Herausforderungen, weil solche Hitzeschutzpläne, die müssen natürlich auch regeln, wann zum Beispiel Schulveranstaltungen noch stattfinden, bei welchen Temperaturen finden Schulveranstaltungen statt. Das ist natürlich auch wieder etwas, was auf Länderebene dann wieder umgesetzt werden muss. Insofern ist es richtig, wir brauchen diesen nationalen Hitzeaktionsplan, aber ein Plan allein hilft nun mal auch nicht viel, weil ein nationaler Hitzeschutzplan bedeutet ja auch durchaus strukturelle Veränderungen, Infrastruktur. Und wenn wir von Infrastruktur sprechen, dann sprechen wir auch von Geld. Und das ist der Punkt, dass natürlich auch hier einfach die Kommunen befähigt werden müssen, diese Hitzeschutzpläne dann umzusetzen. Insofern brauchen wir den unbedingt. Ich sehe das ähnlich, dass es zurzeit stockt. Der Wille ist weiterhin da, insbesondere in den Ministerien. Auch Bayern hat sich gut aufgestellt. Wir haben hier ein Kompetenzzentrum, was Klimaschutz anbetrifft. Ich bin Sonderbeauftragte des Bayerischen Gesundheitsministeriums für Klimaresilienz und Prävention. Es passiert viel, aber es reicht noch nicht. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, Pläne allein reichen nicht. Es muss auch hinterlegt sein mit einer Finanzierung. Und der letzte Punkt, den ich jetzt hierzu nochmal machen möchte, ist, was Hitzeschutzpläne am Ende sind, sind ja Prävention. Und das Thema Prävention ist etwas, was im Koalitionsvertrag übrigens auch wieder gut drin steht, was im letzten auch gut drin stand, aber was noch nicht angekommen ist. Unser Gesundheitssystem ist immer noch kein Gesundheitssystem. Es ist ein Krankheitssystem. Wir kümmern uns um Krankheiten. Was wir machen müssen, ist, wir müssen uns um Gesundheit kümmern. Weil das ist auch ein Kostenfaktor. Der gesunde Mensch kostet weniger als der Kranke. Insofern ist das ein Businessmodell sozusagen, die Prävention zu schaffen, weil jeder gesunde Mensch kann arbeiten, kann Steuern zahlen. Insofern ist es eine sinnvolle Geschichte aus Sicht des Staates. Und natürlich aus jeder individuellen Sicht sowieso. Ich meine, ich will gesund sein, damit ich mich gut fühle.
Also ich denke, wenn ich kurz darf, ich denke, wir müssen sehr viele Ebenen da betrachten. Einmal natürlich die Bundesebene, da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir dürfen dabei natürlich nicht die Kommunen vor Ort quasi außen vor lassen. Also die sind am sehr nah an den Bürgerinnen und Bürger und wissen, wie sie quasi mit denen umgehen müssen und wenn dann eine Hitzewelle kommt, wie sie quasi schützen können. Ich denke, das ist ein sehr großes Problem, ist nicht unbedingt die Wille. Es gibt sehr viele Klimaanpassungsmanagerinnen und Manager und auch im Klimaschutzbereich sehr viele Managerinnen und Manager, die viel Maßnahmen umsetzen möchten. Es ist tatsächlich, wie Sie auch schon meinten, eine Frage der Kapazitäten, sowohl finanziell, also personell, das umzusetzen. Da denke ich, dass es bei so einem Plan sehr wichtig ist, gerade auf der kommunalen Ebene anzusetzen, weil diese sehr nah sind an der Umsetzung und an der Person, worum es letztendlich geht. Das ist uns allen.
Also ja, da können Sie ja im Grunde genommen schon von Ihrem Projekt mal kurz erzählen, Herr Schipper, was Sie da am Kaiserstuhl machen, gezielt auch in Kooperation mit kleinen Gemeinden.
Genau, das ist ein Projekt, das heißt Prolog. Das ist finanziert vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst hier in Baden-Württemberg und im Rahmen des Innovationscampus Nachhaltigkeit hier in Baden-Württemberg gestartet. Eine Kooperation zwischen Freiburg und Karlsruhe, also dem KIT. Und wir versuchen da ein Prozessschema zu erstellen, wie vor allem kleine Kommunen zu einem Hitzeaktionsplan kommen. Wir haben soeben über den größeren geredet, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart. Das ist sehr wichtig, dass da natürlich was passiert. Aber das sind meistens Kommunen, die selber eine große Abteilung haben, wie sie mit Anpassungen und Schutz umgehen können. Die ganz kleine Kommune mit nur ein paar tausend Einwohnern habe viel mehr Probleme, weil sie ja irgendwie ihre personelle und finanzielle Ausstattung nicht haben, um so einen Klimaaktionsplan zu erstellen oder einen Hitzeaktionsplan zu erstellen. Und wir sind dann zusammen mit der Gemeinde Ihringen am Kaiserstuhl, also ein sehr starker Hotspot auch nochmal in heißen Baden-Württemberg in der Rheinebene. Und da haben wir in intensiven Dialog der letzten 2 Jahre so einen Fahrplan oder so eine Blaupause quasi erstellt, wie sie mit Bürgerdialogen, mit Austausch letztendlich durch den Gemeinderat einen Hitzeaktionsplan erstellen können. Und diesen Weg, den wir gegangen sind, mit denen werden wir jetzt in den nächsten Jahren mit anderen Kommunen in ganz Baden-Württemberg auch machen, damit auch gerade die kleinen Kommunen, die ja sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern sind, so einen Hitzeaktionsplan erstellen können.
Und gibt es da schon konkrete Ergebnisse von diesen Gesprächen, die Sie jetzt 2 Jahre geführt haben?
Genau, also da werden sie versuchen, mehr Grün in den Dörfer zu bringen, die Städte zu sensibilisieren, die Bürgerinnen und Bürger, vor allem auch in der Nähe von Krankenhäusern oder Pflegeheimen oder Schulen, wie Lüftung passieren soll, mit dem Nachts lüften und tagsüber natürlich viel zulassen. Es gibt einen Schulhof mit einer Plane sozusagen, wo sie im Schatten sitzen können, die Schülerinnen und Schüler. Also es gibt da schon konkrete Maßnahmen, aber wie das immer bei Kommunen ist, es ist sehr schwierig, alle Maßnahmen natürlich umzusetzen, weil es eben mit den finanziellen Grenzen zu tun hat.
Was sagen die Ärztin, der Arzt?
Ja, also herzlichen Glückwunsch zu diesem Projekt Prolog. Das ist wirklich toll, weil es eben diese kommunale Ebene wirklich adressiert und nochmal klar macht, dass Hitzeschutz auch wirklich individualisiert ist, also auch lokal, ganz individuell auf jede kommunale Ebene runtergebrochen werden muss. Es ist aber auch gleichzeitig wichtig, dass hinterher die Ergebnisse wirklich in die Fläche getragen werden am Ende. Aber was natürlich fantastisch ist, dass hier diese Maßnahmen oder diese Dinge, die gemacht werden, von der Wissenschaft begleitet werden. Und das ist etwas, was vorbildlich ist und genau so muss es sein, damit man auch hinterher zeigen kann, gut, das ist so eine Art von Evidenz basiert. So machen wir das ja auch in der Medizin. Mhm. Und dann darf Hitzeschutz aber kein Leuchtturmprojekt bleiben, sondern es muss am Ende eine Routineaufgabe von jeder Kommune werden. Insofern ja, klasse Projekt, weiter so. Und aber darauf achten, dass es dann auch wirklich in die Fläche getragen wird.
Das werden wir auf jeden Fall tun. Genau. Und der nächste Phase, ich hatte schon gesagt, der nächste Phase, die jetzt angefangen hat, werden wir uns nicht nur auf eine Kommune, sondern auf mehrere Kommunen im Land, die möglich auch in unterschiedliche Regionen in Baden-Württemberg liegen, konzentrieren. Und da wir mit unseren Klimadaten und den Klimasimulationsergebnissen, die wir haben, sowieso in der Fläche sind, ist es sehr gut möglich, die Ergebnisse in die Fläche zu tragen.
Ich will bei der Gelegenheit auch noch mal kurz ein paar Beispiele nennen, was alles so denkbar ist, was also Kommunen jetzt schon tun können, was schon passiert. Freiburg zum Beispiel hat ja schon viele Preise erhalten für sein städtebauliches Gesamtkonzept. In Ludwigsburg wurde der Arsenalplatz vom Parkplatz in eine grüne Gemeinschaftsfläche umgebaut. Wiesbaden nennt Cafés und Lokale, in denen man kostenfrei seine Trinkwasserflaschen auffüllen kann. In Osnabrück gibt es ein Hitzetelefon, dort können sich ältere Menschen anmelden und werden angerufen, wenn eine Hitzeperiode erwartet wird und so weiter. Es gibt also schon eine ganze Menge Beispiele. Aber Herr Birkemassmer, Sie wollten noch was sagen.
Wollen wir noch die bayerische Stadt Straubing auch noch nennen?
Unbedingt, also, was macht die?
Da ist auch schon viel passiert, kühle Infrastruktur, soziale Schutznetze. So können wir noch ein paar mehr Städte nennen.
Ja, unbedingt. Ich wollte nur ein
paar Beispiele. Karlsruhe würde ich nicht außen vor lassen. Also mit Trinkwasserbrunnen, wir haben Wasserspiele. Wir versuchen, die alle Plätze so grün wie möglich zu gestalten. Es gibt eine Karte, wo es kühle Orte gibt. Also da wird sehr viel gemacht tatsächlich, aber ich denke, dass es wichtig ist, wenn wir sowas für die kleine Kommune gerade machen, dass wir die quasi eine Handreichung geben, auch aus der Wissenschaft heraus, was auf die zukommt, damit auch die gerade, weil da wohnen ja schließlich auch Menschen, dass wir die auch mit unterstützen.
Best-Practice-Beispiele sind wahnsinnig wichtig, weil sie zeigen, dass das geht. Ja, dass wir nicht Technologien haben, die funktionieren, dass wir Wege haben, die funktionieren. Ich bin hier in Berlin Mitglied einer Genossenschaft. Wir haben dort eine Klima-AG, wir haben dort verschiedene soziale Infrastrukturen und wir zeigen, dass auch organisierte Nachbarschaftshilfe neben diesen ganzen Maßnahmen der Entsiegelung und Begrünung ein wichtiger Aspekt ist und dass das in einem Kiez von 1000 Bewohnern, die genossenschaftlich zusammenwohnen, möglich ist. Aber es reicht nicht aus, bei den Best-Practice-Beispielen stehen zu bleiben. Und wir haben deswegen auch die Forderung gehabt, jetzt beim Hitzeaktionstag von diesem sehr, sehr breiten Bündnis, wo ja zum Beispiel auch die Bundesarchitektenkammer dabei war, dass wir eine verpflichtende Regelung brauchen, die sozusagen auf der kommunalen Ebene wirksam wird und dass die Kommunen finanziell so ausgestattet werden, dass sie diese Maßnahmen durchführen können. Das kann man vielleicht vergleichen mit dem Brandschutz. Wir brauchen eine Regelung, die wirklich alle erfasst und vor allem auch alle Kommunen, auch die, die jetzt nicht zufällig engagierte Menschen haben, die das vorantreiben, erfasst.
Sie hören SWR Kultur, das Forum heute zum Thema, wenn Hitze zur Bedrohung wird, wie können wir uns schützen? Und es diskutieren Max Bürke-Massmer von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, er hat eben gesprochen, die Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann und der Meteorologe und Klimaforscher Hans Schipper vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Ja, wo fängt Hitzeschutz an und wo hört das auf? Es ist ja etwas anderes, eine Bank im Schatten aufzustellen oder Häuser oder gar Krankenhäuser oder Dachgeschosswohnungen gegen Hitze resistent zu machen. Man kann das weiterdenken, Teerstraßen, die sich verflüssigen, durchgeschmorte Kabel, der brennende Stadtwald. Hitzeschutz betrifft fast alle kommunalen Bereiche, Frau Treidel-Hoffmann. Das sind für die Kommunen ja Baustellen, die sind gar nicht realisierbar, oder? Bleibt da nicht vieles Theorie, wenn wir von Hitzeschutz reden?
Wir dürfen uns jetzt nicht von den Dingen, die wir alle tun müssen, lähmen lassen. Lähmung ist genau das, was wir nicht brauchen. Wir müssen es einfach stückweise angehen und jeder Schritt ist dann ein Schritt in die richtige Richtung. Aber klar, Hitzeschutz ist sehr umfassend. Ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, ist nämlich, dass nicht nur die Hitze am Tag so dramatisch sein kann, sondern auch die Hitze in der Nacht. Mhm. Wenn eine Nacht über 24 Grad ist, eine sogenannte Tropennacht, und das hatten wir in den letzten Wochen wiederholt, dann ist das gerade eine Gefahr für ältere Damen und die können dann nämlich einen Schlaganfall entwickeln. Das ist auch ganz aktuelle Forschung bei uns aus dem Klinikum Augsburg, wo wir da genau das zeigen können. Also nicht nur die heißen Tage, sondern auch die heißen Nächte müssen wir beim Hitzeschutz mitbedenken.
Ich will trotzdem noch mal kurz ansprechen. Der Bund hat ja schon mal klargestellt, Hitzeschutz ist Ländersache beziehungsweise liegt in der Verantwortung der Kommunen selbst. Aber die klagen noch über ganz andere Belastungen. Die haben andere Sorgen, als vielleicht zusätzlich noch in Hitzeschutz zu investieren. Herr Bürke-Massmer, wie soll man damit umgehen? Wer soll denn die Kosten für Hitzeschutz tragen? Staat, Kommunen, Privatinitiativen?
Also grundsätzlich denke ich, das ist jetzt meine Meinung, muss hier eine staatliche Unterstützung kommen. Die Kommunen sind aktuell nicht in der Lage, das alleine zu stemmen. Die sind finanziell sehr, sehr belastet und an ihren Grenzen. Und wir müssen sozusagen anfangen, diese Hitzeschutzsituation auch ernster zu nehmen und vor allem auch Klimaschutz ernster zu nehmen. Und da haben wir leider im Moment eher ein Rollback, der so tut, als wäre das ein Thema, was man jetzt auf die lange Bank schieben kann. Jetzt haben wir die Krise, dann arbeiten wir die ab, dann kommt die nächste Krise. Wir müssen lernen, multiple Krisen gleichzeitig zu lösen. Und wir haben ja sehr, sehr, sehr viele Win-Win-Effekte. Wenn wir jetzt den Aspekt, den wir jetzt noch wenig beleuchtet haben, nehmen, zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe, das soziale Miteinander in Kiezen, dann wissen wir, dass Hitzeschutz in Kiezen, die sozial gut funktionieren, wo die Leute sich kennen, wo sie aufeinander achten, Todesfälle vermeiden kann. Das ist eine Studie von 1995 in Chicago, die das sehr deutlich gezeigt hat und die jetzt gerade im Spiegel auch nochmal beschrieben wurde. Wir haben dort riesige Win-Win-Effekte, wenn wir Nachbarschaftsstrukturen entwickeln, die Menschen, die einsam sind, auf dem Schirm haben, die sich um Pflegebelange kümmern, die aufeinander achten. Und eben bei Corona schon hat sich das gezeigt, dass das wichtig ist, Nachbarschaftshilfe. Und bei Hitzeschutz wäre die nachbarschaftliche Hilfe und die organisierte nachbarschaftliche Hilfe, die entsprechende Rahmenbedingungen braucht, also Nachbarschaftszentrum, wo sich Leute treffen können. Gerade in kleineren Gemeinden ist das ja gerade in Baden-Württemberg zum Teil sehr gut entwickelt. Ich war jahrelang in Baden-Württemberg als Hausarzt tätig. Dort gibt es gute Strukturen, diese Strukturen zu nutzen und wirklich aufeinander zu achten. Das ist ja das, was Frankreich gut macht und was wir in Deutschland bisher komplett ignoriert haben oder nicht beachtet haben. Das ist Hitzeschutz, der ganz praktisch funktioniert und der Leben retten kann.
Frau Treidel-Hoffmann, es gibt, Stichwort praktisch, es gibt ja immer noch kaum verbindliche Vorgaben für den Umgang mit Hitze. Hitzefrei in der Schule, am Arbeitsplatz, da macht jeder, was er will. Jetzt hat der DGB zum Beispiel gerade gefordert, ab 30 Grad müssten Arbeit ganz anders bewertet und auch honoriert werden. Brauchen wir da mehr Regeln? Möglicherweise auch Verbote dann hin und wieder. Bei Verboten wird es ja immer schwierig, wenn wir uns jetzt an Corona erinnern.
Da muss man auch wieder klar machen, was sind das für Verbote? Das sind ja Verbote für Krankwerden.
Machen wir es konkret. Mal angenommen, es ist 17 Uhr, es ist 30 Grad, Fußballtraining in der E-Jugend. Das heißt, 10-Jährige dazu auf Kunstrasen, der heizt sich nochmal besonders schön auf. Ist das verantwortbar oder gehört das Training verboten dann in dem Fall?
Das sollte man nicht machen. Also gerade wenn es den ganzen Tag noch bis 35 Grad war, dann auf dem Kunstrasenplatz, da gibt es ganz viele flüchtige organische Substanzen, die eben diesen Chemiebaukasten nochmal verstärken. Und da sollte man einfach das Fußballtraining dann vielleicht ein leichtes Lauftraining im Wald zum Beispiel machen. Mhm. Ja? Das also da muss man anpassen, aber da Hitzeschutz ist auch viel, viel gesunder Menschenverstand, ja. Und da sollte es dann einfach auch ein Training geben für die Trainer letztendlich, die das Fußballtraining machen. Die müssen einfach sich bewusst sein, dass es hier eine Gesundheitsgefahr gerade für die Kinder gibt. Das heißt, das muss es geben, aber hitzefrei für die Schulen, ganz wichtig. Aber dafür müssen wir auch mal in den Räumen die Temperaturen messen. Ich weiß ganz konkret, bei meinem Sohn im Gymnasium, da gibt es nur einen Temperaturfühler und der ist in dem Zimmer der Direktorin. Die hat eine Klimaanlage, bedeutet, da gibt es selten hitzefrei. Ja? Mhm. Bedeutet, wir müssen hier Regeln schaffen, weil es gibt auch ganz klare Arbeitsschutzregeln. Ab 35 Grad kann man in einem Raum nicht mehr arbeiten. Unsere Schüler müssen aber da zum Teil da sitzen und ihre Klausuren schreiben. Wie soll das gehen? Das heißt also, ja, ich bin da absolut dafür, dass wir hier Regeln schaffen, eben zum Schutz der Schülerinnen und Schüler, der Sportler. Und insofern, ja, es muss hier Regeln geben und diese Regeln sind für Gesundheit.
Wenn man Regeln einführt, ist wichtig auch für den Bewusstseinbildung, aber man sollte die Regeln dynamisch gestalten. Genau. Ich werde immer ein kleines bisschen allergisch, vielleicht übertrieben, aber etwas
allergisch. Allergie ist eine ganz konkrete Erkrankung.
Deswegen wollte ich das jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht nicht erwähnen, aber ein kleines bisschen hibbelig, sage ich da mal so, wenn es über Sommertage geht, über heiße Tage, weil die 25 Grad und die 30 Grad, was dann Sommertage und heiße Tage definiert, sind so festgelegt von irgendwelchen Meteorologen vor langer Zeit, der gesagt habe, dann nennen wir das einfach ein heißer Tag oder Sommertag. Mhm. Und als Indikator für ein warmer Sommer ist das vielleicht in Ordnung. Aber wenn es darum geht, Handeln daraus abzuleiten, dann ist es ganz schwierig. Also in meinem süddeutschen Klimabüro hier am KIT arbeite ich daher mit sogenannten Klimakenngrößen, die wir zusammen mit Stadtverwaltung oder auch kommunale Verwaltung oder kommunale Unternehmen entwickelt haben, die direkt an Handeln gekoppelt sind. Also wir haben intensive Interviews mit Verantwortlichen geführt und wir haben versucht herauszufinden, ab welcher Temperatur oder auch Niederschlaggrenze oder was für andere Grenze berührt quasi das Klima deren Handeln. Und das muss nicht unbedingt 25 Grad oder 30 Grad sein, das könnte auch mal 27,8 Grad sein und ein kleines bisschen Niederschlag. Und man muss irgendwas handeln. Ein prominentes Beispiel bei mir sind immer die sogenannten Streutage, die wir entwickelt haben. Das ist, wenn die Winterdienste rausfahren zum Streuen. Da kann man sehr viele Eistage oder unter 0 Grad quasi aufzählen, aber das ist nicht der Zeitpunkt, an dem sie streuen gehen. Das ist, wenn es unter 2 Grad Celsius ist und ein kleines bisschen Niederschlag gibt. Und das ist quasi die Grenze, die für die wichtig ist. Und das können wir mit unseren Klimasimulationen auswerten, wie die sich in Zukunft ändern. Also Regeln ja, an Grenzen stellen irgendwie auch ja, aber wir müssen schon schauen, dass es realistisch ist mit dem Handeln, die da dran gekoppelt ist. Und so könnte man sehr viele Beispiele in auch Kommunen überlegen, wo das der Fall sein könnte.
Das ist richtig. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist wirklich Arbeitsschutz. Sie hatten es kurz gesagt mit der Siesta, beziehungsweise was passiert ab 17 Uhr dann auch mit den Menschen, die dann noch draußen arbeiten, auf den Straßen. Es gibt 2 Millionen Menschen in Deutschland, die draußen arbeiten, auf den Feldern, auf den Dächern. Und hier muss es wirklich arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen geben. Man darf eben zu diesen Zeiten nicht aufs Dach. Wir haben da ganz konkrete Fälle schon, wo ein Dachdecker wirklich auch verstorben ist, ein völlig gesunder Mensch, der eben auf dem Dach gearbeitet hat über Stunden und dann an Überhitzung gestorben ist. Das gibt es. Gleichzeitig habe ich auch Sportler, die bei Überhitzung ihre Leber verloren haben, zum Glück Leber transplantiert wurden. Das heißt, es gibt diese Fälle in Häufung und deswegen muss es hier klare Regeln geben und dann auch Flexibilitäten, dass man morgens um 5 anfängt anfängt zu arbeiten und dann auch einfach früher endet oder beziehungsweise dann einfach mal sagt, diese Tage, wo es so heiß ist, darf eben nicht auf den Dächern gearbeitet werden.
Es wäre Kultur, das Forum. Wir sind leider fast am Ende unserer Sendezeit. Wir haben darüber gesprochen, was Kommunen tun können, was leistbar ist in Sachen Hitzeschutz. Am Ende landen wir vermutlich dann doch wieder bei der Frage, was kann ich selbst eigentlich tun, um mich vor Hitze zu schützen, außer viel und noch mehr zu trinken. Herr Birk, mach's mal, ich fange mal bei dem Naheliegendsten an. Wir könnten doch einfach mehr Klimaanlagen einbauen. Die laufen dann bei so viel Sonne mit Solarstrom.
Ja, ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, zumindest für bestimmte Schutzräume auch Klimaanlagen zu bauen. Die Problematik von Klimaanlagen ist aber, dass sie selber wieder Wärme nach außen transportieren und das natürlich eine, sagen wir, Klimagerechtigkeitsfrage dadurch wieder zugespitzt wird. Die, die es leisten können, machen eine Klimaanlage, die anderen kriegen noch zusätzliche Heizung sozusagen, weil die Wärme von aus diesen Bereichen dann in die anderen Bereiche reinkommt. Mhm. Wichtiger ist im Grunde bauliche Maßnahmen zu machen, die überhaupt das Eindringen der Hitze schon verhindern und nicht die Hitze reinlassen und dann wieder mühsam raus transportieren. Und wichtig ist vor allem auch, dass wir sozusagen auch eine Gerechtigkeitsverteilung sozusagen der Hitze unterstützen, dass wir in Bezirken, wo starke oder Vierteln oder auch selbst in kleinen Kommunen haben wir ja zum Teil Regionen, wo wir eine extreme Wärmebelastung haben. Das heißt, dort müssen die Maßnahmen vordringlich durchgeführt werden, dort muss entsiegelt werden, dort muss begrünt werden und dort müssen die Menschen auch entsprechend geschützt werden und eben auch nochmal nicht nur jetzt durch bauliche Maßnahmen, sondern auch durch nachbarschaftliche, zivilgesellschaftliche, aktives Aufsuchen alter, alleinstehender Menschen. Das ist die große Gruppe, die verstirbt bei Hitzewellen und die muss geschützt werden. Das sind alleinstehende, alte Menschen vor allem, die sterben.
Die Wissenschaftsjournalistin Christina Bernd sagt, Deutschland ist ein Klimakrisenverleugnungsland. Frau Dreidel-Hoffmann, wie kriegen wir in unsere Köpfe, dass das Thema Hitze und Gesundheit wichtig ist und wichtiger wird?
Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass die breite Masse, es gibt viele, die eben das Thema Klimawandel sehen und auch sehen, dass wir hier Maßnahmen ergreifen müssen. Ja, wir haben seit einigen Monaten hier auch wirklich eine Problematik in Deutschland, dass es auch von der Politik nicht mehr als Priorität gesehen wird. Und das ist eine Dramatik, die ich tatsächlich sehe. Mhm. Und das ist auch etwas, wo wir glauben, dass wir jetzt wichtigere Dinge haben als Klimawandel. Aber es ist tatsächlich so, dass auch wenn wir jetzt sagen, Sicherheit sei so wichtig, müssen wir uns einfach auch klar machen, dass selbst die Sicherheit, die nationale Sicherheit auch vom Klimawandel stark abhängt, weil nämlich gerade Sicherheit und Klimawandel eng zusammenhängen. Das ist aber jetzt heute nicht das Thema, können wir eine neue Sendung drüber machen. Aber ich glaube, dass wir hier tatsächlich aktiv bleiben müssen. Und gerade das Thema Hitze zeigt uns eben, dass wir es reicht nicht, dass wir Anpassungen machen, sondern wir müssen auch eben den Klimawandel abmildern, weil sonst haben wir irgendwann nicht die Möglichkeit mehr, uns anzupassen. Und das wird gerade bei der Hitze klar, dass wir beides tun müssen. Anpassung, Resilienz ist noch besser und aber auch die Abmilderung des Klimawandels. Deswegen ist es keine Lösung, jetzt überall Klimaanlagen einzubauen, sondern wir müssen intelligent bauen und da haben die Architekten sehr, sehr gute Lösungen.
Das letzte Wort hat der Meteorologe, Herr Schipper. Ich nehme die Begriffe auf von Frau Dreidel-Hoffmann. Wie viel Anpassung, Resilienz, Flexibilität wird nötig sein, um die Folgen des Klimawandels zumindest abzumildern, erträglich zu machen?
Also sehr, sehr viel. Also wir haben hier die ganze Sendung über Anpassung geredet. Natürlich, wir müssen uns anpassen an etwas, wovon wir wissen, wo es herkommt. Wir müssen einfach die CO2-Menge in der Atmosphäre verringern, wodurch das globale Mitteltemperatur wieder runtergeht, wodurch auch die Temperaturen überall wieder runtergehen werden. Das ist ein sehr langer Prozess. Deswegen ist es wichtig, dass man sich zwischendurch anpasst. Und ein Aspekt möchte ich dann dennoch am Ende der Sendung noch kurz reinbringen. Das ist die Kommunikation. Man sollte das Thema sehr gut kommunizieren. Man sieht sehr oft, wenn es eine Hitzewelle gibt, sehr schöne Bilder in der Presse von Freibädern, wo Leute lachend ins Wasser springen. Dann kann man sich fragen, das ist natürlich sehr schön, man will ja auch etwas Positives vermitteln, aber ist das tatsächlich die richtige Kommunikation, wenn es darum geht, auf ein etwas so großes Problem wie Hitze hinzuweisen? Das wollte ich einfach mal im Raum stehen lassen.
Interessant, da muss ich gleich nochmal nachschauen, ob wir hier in der Redaktion das passende Bild, das richtige Bild für den Podcast der heutigen Sendung rausgesucht haben. Sie können sich ja selbst ein Bild machen. Wenn Hitze zur Bedrohung wird, wie können wir uns schützen? Darum ging es hier heute im Forum bei SWR Kultur. Und das haben diskutiert der Meteorologe und Klimaforscher Hans Schipper vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT, der Arzt Max Birk-Gemassmer. Er gehört zum Vorstand der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und die Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann vom Universitätsklinikum Augsburg. Ihr Buch zum Thema Überhitzt die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit, was wir tun können, ist erschienen im Duden Verlag. Herzlichen Dank in die Runde Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.